Hello everyone, good evening and welcome.
Willkommen zu der deutschen Übersetzung von Binging on Drug Checking Data. Drogentestdaten bingen von C30. Live vom 38C3. Alle Vorträge am Kongress werden live zwischen Deutsch und Englisch und in eine weitere Sprache übersetzt. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, bevorzugt mit Hashtag C3Lingo. Eure Übersetzerinnen sind für diesen Talk Rostmodern und Fancy. Ja, vielen Dank. Also vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich bin Christopher oder C30 auf Online und auf KS Events. Und ich wurde mal assoziiert Ich wurde mit diesen Labeln und Organisationen assoziiert. Hatte hier irgendjemand einen Soup-Bio-Account? Ja? Oh, die alten Zeiten. Also, heutzutage bin ich mit diesen Projekten assoziiert. Die fokussieren sich vor allem mit queerer sexueller Gesundheit und Gesundheitsschutz und Harmreduktion. Ich fange mit einem Disclaimer an. Ich werde über psychoaktive Substanzen reden. Davon sind die meisten nicht legal. Ich möchte klarstellen, dass ich nicht das Benutzen von illegalen Substanzen benutze. Ihr könnt Informationen einbringen, bevor ihr illegale Substanzen benutzt. Und passt auf, denkt dran, dass Drogen keine Lösung für ein längeres Problem hat. Ein Problem ist, das ihr lösen könnt. Lasst uns über Drogentesten reden. Da könnt ihr ein bisschen von den Drogen abgeben und sie werden dann auf die Sicherheit, auf die Sauberkeit dieser Drogen checken. Und seit einem halben Jahr hat Berlin auch einen Drogentest-Service und das ist ganz toll. Es hat sehr viel Lobbyismus gebraucht von sehr vielen Menschen, um das möglich zu machen. Es ist eine Zusammenarbeit zwischen der Polizei, den forensischen Laboren und vielen anderen, damit die Polizei zum Beispiel die Testenden nicht unterbricht, aufgreift. Und ich benutze in diesem Talk größtenteils Daten aus Drug Checking Berlin, zum Beispiel aber auch aus Österreich. Also, wie funktioniert das? Du bringst deine Probe vorbei und dann kriegst du eine individuelle Rückmeldung telefonisch. Und wenn die Testergebnisse ein bisschen beunruhigend sind, dann kriegst du ein. Dann werden diese Daten auch veröffentlicht, aber nicht problematische Testergebnisse werden nicht veröffentlicht. Also werden zum Beispiel nicht der Anteil an problematischen Testergebnissen veröffentlicht. Also ich finde, es sollte eigentlich alles veröffentlicht werden. Und hier zum Beispiel auf der Website gibt es eine Warnungsliste und hier gibt es zum Beispiel dann fast 75 Warnungen für verschiedene Drogen. Und auf der nächsten Seite sind dann noch mehr und dann haben sie das irgendwie komisch angeordnet. Es gibt auch keine Suchfunktion wirklich für diese ganzen Tests und Warnungen. Es gibt eine sehr, sehr rudimentäre Filterfunktion und das ist eine 15 Megabyte große Website. Also hoffentlich hast du eine gute Verbindung. Und wenn du eine dieser Warnungen anschaust, dann kriegst du eine diese Lichtbox, um dann runter zu scrollen und die Testergebnisse zu sehen. Es gibt keine individuellen Links für diese Warnungen. Also du kannst zum Beispiel diese Links nicht weiterschicken an FreundInnen, wenn ihr zusammen diese Drogen benutzt habt. Es ist auch nicht von Google findbar. Die Formatierung ist ein bisschen komisch. Und es ist einfach kopiert und eingeführte Daten, die hier aus einem Content-Management-System eingeführt werden. Also die Farben und die Namen unterscheiden sich und das HTML ist zum Beispiel auch sehr unregelmäßig. Also ich wollte auch an aggregierte Daten und, mir anschauen und so wie wahrscheinlich auch ein paar andere Leute in diesem Publikum getan haben, habe ich mir diese Daten in eine Datenbank geparst. Also lass uns anschauen, was uns zurzeit so mit Partydrogenproblemen beschäftigt. Das meist öffentliche Problem oder die meist öffentliche Warnung. Okay, du musst die Untertitel lesen. Die Untertitel lesen, einen Inhalt von MDA oder andere Ecstasy-Varianten, die schnell als lebensgefährlich markiert werden. Keine andere Droge hat so viel Potenz. Ecstasy wird immer stärker und stärker. Und wenn du es nimmst, dann ist es vorbei. Er sagt, ja, ich möchte sagen, dass diese so viel Aufmerksamkeit lag daran, dass so viele Menschen junge Menschen tragisch gestorben sind. Das hat sehr viele Schlagen gemacht. Aber ich möchte diese Fakten auch fact-checken. Aber bevor wir das machen, könnt ihr mir irgendwie sagen, was diese Zeichen besagen sollen, die uns ProSieben hat versucht, Darstellung zu machen. Also, Blue Punisher, wenn wir uns Berlins Daten anschauen, dann ist das der größte Teil der Testanteil in Berlins Datensatz.
Also, sie betrifft über die fünf nächsten. Natürlich, Leute denken, die sind besonders gefährlich, deswegen lasse ich erstmal die mal testen, die Blue Punisher. Aber auch schon vor dem Media-Hype gab es sie. Sie waren mit die weit verbreitetste Ecstasy-Pille in Berlin schon in der Zeit. Original oder nicht original, natürlich. Wir gucken uns mal an, wie viel aktives MDMA haben wir denn pro Pille? Wir bekommen diese Verteilung. Hier unten sehen wir 90 bis 120. Das sind typische Dosis für eine Person an MDMA. Also die Blue Punisher Pille hat ungefähr 1 bis 2 Dosen. Aber es gibt natürlich hier einige Ausreißer. Und es gibt natürlich eine sehr große Spannbreite, die wir auch sehen. Warum ist es so? Ich wollte jetzt nicht nur nach der abstrakten, aggregierten Datenlage hier, sondern gucken wir das Ganze. Also benutzen wir statt der langweiligen Graphen einfach mal die richtigen Pillen. Oh, wir sehen, es gibt nicht nur einen Blue Punisher. Es gibt viele verschiedene, unterschiedliche Blue Punisher. Es gibt unterschiedliche Druckverfahren. Sie alle sind irgendwie so ungefähr blau, aber totale Copyright-Verrichtung hier nur, by the way. Aber es gibt mindestens 5 verschiedene Pressen, die wir hier eindeutig erkennen können. Und was mich überrascht hat, war, es gibt kein wirkliches Muster hier. Aber es gibt wirklich kein Muster hier, das wir erkennen können, was die Dosis angeht. Also dann habe ich es mir angeguckt im Vergleich mit Daten aus Österreich und Schweiz, ob es irgendwie regionale Unterschiede gibt. Hier sehen wir die österreichische Variante, ungefähr gleich, kann man sagen. Es gibt einen Peak hier bei 120 Milligramm, den es in Berlin nicht gibt. Aber wir müssen natürlich auch berücksichtigen, dass das Ganze nur ein kleines Sample ist. Die Samplegröße ist ja nicht so groß. Und es werden natürlich viel, viel mehr Pillen konsumiert als. Wir haben also auch statistische Fehler, die wir jetzt berücksichtigen müssen. Aber in der Schweiz gibt es eine ganz andere Verteilung. Alles ein bisschen teurer in der Schweiz, also kriegen die auch ein bisschen mehr für ihr Geld. Was ist da los? Also was wir daraus schlussfolgern können, ist, dass die Produktion von Experience sehr lokal begrenzt auf lokale Menschen, auf Märkte. Und wir sehen dann auch dementsprechend auch die verschiedenen Kopien der Blue Punisher. Wie können Produzenten dann diese immer diese gleiche Form bekommen? Ist ganz einfach, wir sehen hier ein Bild, ich interpretiere das mal als AliExpress oder so, da kriegst du für $40 direkt den Stempel für die Ecstasy-Presse. Also sogar die Produktion der Hilfsmittel für Ecstasy, sogar die ist schon Teil von Massenproduktion. Und wie kam es eigentlich dazu, dass Blue Punisher die vorherrschende Pille geworden ist und diese mythische Stellung erreicht hat? Die ersten Testergebnisse, die wir haben, sind von 2018. Es wurden einige Warnungen vorausgebracht. Achtung, diese Pillen sind sehr hoch dosiert, bis zu 300 Milligramm. Aber natürlich die Gefahr mit diesen Warnungen ist, sobald es das angesprochene Publikum erreicht hat, wird aus dieser Warnung eine Werbung. Klar, es ist hochreines MDMA. Sie wurden dementsprechend gesucht. Man konnte sich einfach eine Hälfte davon abknapsen für eine Dosis. Und dementsprechend ist die Nachfrage nach dieser Pille immer größer geworden. Und es gab dann verschiedene Produzenten, die das Ganze natürlich kopiert haben. Und wenn wir uns jetzt angucken, wie viele Blue Punisher Pillen wurden denn über den Verlauf der letzten Jahre getestet, und es wurden immer mehr. Also es wurden immer mehr getestet, aber der durchschnittliche MDMA-Gehalt ist fast gegenläufig gesunken. Ich habe zwei Datensets hier mal mitgebracht, eins aus der Schweiz und eins aus der EU, einfach über den Anteil an reinem MDMA in einer Ecstasy-Pille. Also zwischen 2012 und 2020 stieg der Reinheitsgehalt relativ an und danach ist wieder zurückgegangen. Warum es diesen Anstieg gab, können wir jetzt nur spekulieren, aber vermutlich lag es daran, dass Anfang der 2010er es andere Wege gab, MDMA zu synthetisieren. Es war einfach eine Möglichkeit, ist also mehr Angebot. Und der andere Grund ist natürlich auch, dass diese Drogenwarnungen dafür gesorgt haben, dass es eine mehr Nachfrage gab nach den hochdosierten Pillen. Also jeder wollte quasi mal in die Nachrichtensektion der Portale kommen. Wir vergleichen nochmal die Blue Punisher hier, waren extrem hochdosiert, auch weit über dem Durchschnitt. Und jetzt ist sie wie zu fast jeder Ecstasy-Pille geworden, es ist einfach eine durchschnittliche Ecstasy-Pille geworden.
Makes the drug checking results more less predictable for the pill that you have, because there's so many producers.
Aber das macht natürlich auch die Ergebnisse des aktuellen Drug Checkings wesentlich unzuverlässiger, weil du einfach nicht weißt, was du da hast.
They are kind of dangerous in a special.
Also sie sind auf eine gewisse Art und Weise gefährlich, aber definitiv nicht so, wie es in der Presse dargestellt wurde.
I wanted to look at all the other pills also.
Ich will natürlich nicht nur Blue Punisher mehr angucken, sondern auch mir die anderen. Mal ansehen. Ich habe diese kleine Webseite gebaut, wo ich die Daten der unterschiedlichen Varianten erkunden kann. Es gibt kleine Histogramme, man kann sich genau angucken, man sieht genau die. Also das Histogramm zeigt an, wie stark die einzelnen Pillen sind. Es gibt unterschiedliche Pressen, es gibt unterschiedliche Arten und Weisen. Dann sehen wir hier die Berghain-Pille. Das Design sagt natürlich, das ist vermutlich irgendwie lokales Design aus Berlin. Nein, wir finden sie auch überall in ganz unterschiedlichen Märkten.
Und
es gibt andere, die wesentlich konsistenter sind, die wesentlich gleichzeitiger sind. Es gibt natürlich einen, der ein bisschen anders aussieht, aber ihr seht auch hier, die Presse sind ein bisschen unterschiedlich. Genau das gleiche bei den Heineken-Pillen. Ebenfalls gibt es einen. Ja, also es reicht auf jeden Fall nicht, Pillen nur von der Form und vom Gewicht zu beschreiben. Wir sehen ganz kleine Unterschiede hier. Und je unvorhersehbarer es wird, desto schwieriger wird. Das hier wurde zensiert. Aber wir müssen natürlich auch ein bisschen weitergehen, weil ich will euch was zeigen. Es gibt natürlich Antifa-No-Nazis. Ich glaube, es ist da.
Okay, so what's the harm reduction tip we can derive from this?
Also, wie können wir die Gefahren jetzt einschränken? Also, versucht die populärsten Pillendesigns zu vermeiden. Wenn du willst, wie stark dein blauer Punisher ist, dann bring ihn zum Checken. Nimm maximal eine halbe Pille, um dann zu sehen nach einer halben Stunde, wie viel sie kickt, und dann dosieren nochmal nach. Okay, nächster Punkt. Die Cut-Blätter in Südafrika für stimulierende Effekte benutzt. und man kann die aktive Zutat dieser Blätter rekreieren, die Carotenoide. Sie sind recht sie sind relativ abhängig machend und wurden aber sehr populär als Club-Drogen in Berlin. Um zu verstehen, wie genau das passiert ist, lasst uns die Untertitel lesen von einer Person, die eine sehr wichtige Rolle gespielt hat in dieser Nummer. In Israel, die Untertitel sagen, in Israel sind wir wollten diese kulturelle Herkunft nicht kaputt machen und deswegen haben wir habe ich realisiert, dass es legal geworden ist immer noch und deswegen habe ich meine eigene produziert. Ich finde das eine bessere Alternative zu sagen als das Kokain, das zum Beispiel in Tel Aviv zirkuliert hat zu der Zeit und ich habe gesagt, ey, das sollte eigentlich für alle verfügbar sein. Die Autoritäten haben es nach 2-3 Jahren legal gemacht und ich habe die Carotenoide Skeleton benutzt und habe mir andere Zusammenstellungen ausgedacht. Ich habe hier ein bisschen was geändert, hier was geändert. Okay, wir gehen jetzt rüber von Carotenoide zu dieser Familie von der Varietät von Substanten, die immer noch legal sein könnten in vielen Ländern, wo nicht Klassen, sondern nur einzelne Substanzen illegal gemacht werden. Also wenn wohl er angefangen hat, das als Partydroge zu exportieren, es war um die Zeit, wo die Ecstasy-Qualität in Großbritannien runtergegangen ist, abgesunken ist, weil eine billigere Möglichkeit gefunden wurde, um diese Pillen zu produzieren. Und dann sind diese Varietät an Pillen, die so aussahen wie zum Beispiel Methadon. Es hat Auswirkungen auf Serotonin und Dopamin und rekreiert relativ ähnliche Effekte wie MDMA. Das wurde dann von der EU illegal gemacht und dann ist auf einmal 3-MMC aufgeploppt und es hatte sehr andere Effekte. Leute mochten das ein bisschen mehr. Es war ein bisschen weniger ein Downer. Also diese beiden Varianten sind sehr populär geworden und bis heute sagen Drogendealer in Berlin zum Beispiel, dass beide diese Drogen von ihnen angeboten werden. Aber das Fact-Checking-Data, also die Fact-Check-Daten in Berlin, sagen das andere Dinge im Vergleich zu den Dingen, die Leute denken, dass sie kriegen und das da unten ist das, was eigentlich beim Testen rauskommt. Also ihr kriegt etwas anders, wenn ihr 3-MMC trägt, im Gegensatz zum Methadon, aber ihr kriegt meistens nicht diese Droge an sich. Es ist komisch, dass ihr so spezielle Produkte angeboten werdet und dann aber was anderes kriegt. Das ist eine andere Ansicht dieser Daten. Kaum dieser Ersätze ist wirklich bekannt, wenn sie auf dem Markt auftauchen und Leute wissen nicht wirklich, was sie nehmen, weil es kaum Daten oder wissenschaftliche Beiträge es gibt, um die Potenz zum Beispiel einzuschätzen. Das ist ausschließlich von BenutzerInnen wirklich dargestellt worden. Also zum Beispiel hier mit dieser Dose fühlst du möglicherweise nicht genauso viel. Und aber wenn du dann mehr davon nimmst, dann sind die Nebeneffekte möglicherweise sehr viel höher. Und das ist zum Beispiel eine große, große
also es gibt wesentlich stärkere Carcinogene, wie zum Beispiel dieser Monkey Dust, der dann wirklich auch so etwas wie Angstzustände auslösen kann oder sogar psychotische Zustände auslösen kann. Das ist natürlich eine sehr problematische Mischung, die wir hier beobachten. Aber selbst für die, die gleich dosiert werden, wir wissen nichts über deren Langzeitfolgen, wir wissen nichts über deren Toxizität. Ich habe ein Paper gefunden, da wird von einem hohen Risiko für Menschen gewertet. Er hat das Ganze in einem Paper gemacht, das sich eigentlich mit Mäusen beschäftigt hat, aber daraus konnte man das. Dieses Paper konnte nicht komplett übertragen werden, aber es wurde halt auch nicht veröffentlicht. Es wurden natürlich jede Menge Studien verfasst, die sich damit generell beschäftigt haben, aber wir gucken uns hier einfach mal an über einen Zeitverlauf quasi der letzten 2-3 Jahren. Das Ganze basiert auf einem ganz kleinen Datensatz, also jeden Monat nur ganz wenige Testungen. Wir können ungefähr einen Trend ablesen. Es gab früher viel mehr 3 CMC und irgendetwas ist passiert und dann ist 2 MMC aufgetaucht und hat es quasi fast ersetzt. Was ist der Grund dafür vielleicht? Die Niederlande, also unser Nachbarland, hat keinen kompletten Ban für alle Carcinogene, sondern nur für 3 CMC. Und an diesem Punkt sehen wir, dass ein kompletter Ban für 3 CMC gekommen ist. Und 2 MMC ist einfach einfacher. Es liegt einfach daran, dass etwa ein Stoff, der in einem Mitgliedsland der EU legal ist, in ein anderes Mitgliedsland der EU zu schmuggeln. Und das ist der Grund, warum Leute, die in Berlin halt Drogen kaufen, letztendlich das in ihren Drogen vorfinden. Aber die Situation hat sich dementsprechend geändert. Sie wollen jetzt einen generellen Ban durchführen, die Niederlande. Sie arbeiten gerade an einem Gesetz. In den nächsten Monaten wird es vermutlich umgesetzt sein. Das wird die Situation dementsprechend wieder komplett verschieben. Ich bin natürlich für liberale Drogengesetzgebung, aber diese drakonische Strafe könnte eventuell sogar einen interessanten Effekt haben. Und vielleicht wird es eher dafür wieder zu sorgen, dass Benutzer von Drogen wieder Stoffe bekommen, die nicht zuerst aufgetaucht sind, über die wir nicht viel wissen. Also, was ist hier der Harm Reduction Tip? Du weißt nicht, was du kriegst. Mach's nicht mehr häufiger als einmal im Monat. Und wenn du es testen kannst, dann lass es natürlich testen. Vielleicht von jeder neuen Lieferung so ungefähr vielleicht eine halbe Portion nehmen, um einfach nochmal zu gucken, wie stark das Ganze wirkt. Und wenn du die Finger davon lassen kannst, mag es vielleicht sogar noch die bessere Entscheidung sein. Und es gibt eine weitere Substanz, die stark angewachsen ist in der Nachfrage. Sie ist hier 2CB. Sie werden kleiner, sind kleiner und weniger Stoff. Ist ein stimulierendes Psychedelikum. Ist eine Mischung von MDMA und LSD, so wird es zumindest beschrieben, es gibt leichte psychedelische Effekte, so die Binde kommen ein bisschen raus, Farben verschwimmen, aber es hängt natürlich sehr ab von der Dosis. Also quasi von einem leichten Effekt bis zu einem kompletten psychedelischen Trip bei hohen Dosierungen. Und was man auch wissen sollte, das Ganze kann Schwindel und Übelkeit verursachen. Also wenn man sich da darauf vorbereiten will, sollte man das auf jeden Fall mit in Betracht ziehen. Ein weiterer Trend, ein vielleicht sogar interessanterer Trend, den wir gesehen haben, ist etwas, was wir jetzt gesehen haben, das Tusi, kommt aus Lateinamerika, aber hat sich in letzter Zeit auch in Europa offenbar verbreitet. Die Anspielung ist halt auf 2CB, wird auch Pink Cocaine genannt, aber hat mit Kokain gar nichts zu tun, macht also überhaupt gar keinen Sinn. Das Einzige, was wir eigentlich wussten, bevor wir in Drug-Checking-Data wussten, war, ist es irgendein Pulver und es ist pink und man weiß nicht, was drin ist. Also der Name enthält noch nicht mal die aktive Substanz. Und es ist halt ein ziemlich wahlloser Mix von verschiedenen Bestandteilen, vor allem eine Mischung aus Ketamin und MDMA. Und man hat eine geringe Chance, dass man vielleicht ein bisschen 2CB, vielleicht Koffein, vielleicht irgendwas anderes, Kokain oder andere Stimulantien drin sind. Aber das ist noch nicht so populär in Europa. Wir haben ja ungefähr eine Sample-Größe von 30 Tests. Ja, also die Varianz, die wir sehen, ist extrem groß. Du weißt einfach nicht, was du bekommst. Außer, dass es pink ist und in Pulverform kommt. Ein Medienbericht, den ich gefunden habe, auch wieder ein tragischer Fall, aber wenn er als Mitglied der Boyband One Direction gestorben ist, haben Sie diese Substanz in seinem Körper gefunden? Was haben Sie denn dann gefunden? Also das. Die Farbe, die halt der Stoff in seinem Körper hatte. Aber vielleicht ist es sogar eine gute Strategie, dass man das Ganze vielleicht an der Farbe ausrichtet. Und wenn man schon Drogen mischen will, vor allem die Mischung von Ketamin und Kokain, sollte man sich natürlich bewusste Kreuzrisiken bewusst sein. Und man sollte natürlich immer schwer abzuschätzen, was am Ende dabei passiert, wenn man verschiedene Teile nimmt.
Okay, eine letzte Droge, das ist Tingle. Tingle, und das ist eine Tingle als eine 2CB-Pille. Ich habe tatsächlich die richtige Illustration gefunden, die sie hinten Stein gepresst haben. Das ist nicht der Punkt. Auf der anderen Seite, da gibt es ein kleines Label und also ein kleinen Schriftzug, da steht 20 Milligramm. Oh, das ist sehr praktisch. Lass uns die Daten anschauen. Also, denn normalerweise in this case, I mean, it's false advertisement, but hier ist es vielleicht ein bisschen falsch beworben, dass die Dosis nicht ganz übereinstimmt mit dem, was eigentlich an Dosis drin ist. 11 können eigentlich die meisten Menschen umgehen. 20 ist schon ein bisschen schwierig für ein paar Menschen. Und das hier ist ein bisschen schwierig. Diese Pille hat hier sehr viel mehr als eigentlich drauf angegeben. Und das Problem mit den 20, mit den kleineren Dosen ist, dass die Menschen denken, ach, das kann ich voll ab und dann ist es natürlich die Gefahr, dass das genau andersherum sein kann, dass mehr weniger draufsteht, als drin ist. Und das ist dann natürlich ein Problem. Also vielleicht sollte man vermeiden, eine so schlecht produzierte Pille zu nehmen wie diese hier. Vielleicht gibt es noch ein paar andere, die ein bisschen besser produziert ist, aber man kann diesen Label nicht trauen. Eine andere interessante Variante ist diese Pharaonenpillen. Davon, da steht auch 240 Milligramm drauf. Ecstasy, das ist eine sehr, sehr große Dosis. Und aber es ist das, was drin, das, was draufsteht, ist auch drin. Und dann gab es ein paar Pharaonen, die überhaupt kein MDMA enthalten, sondern ein Psychedelikum. Es ist der gleiche Druck, aber es enthält eine ganz andere Substanz, die in diesem Fall viel zu viel wäre. Also 24 Milligramm wäre von dieser Droge, von dieser Substanz weitaus ausreichend. Was ich aber verwirrend fand, ist, dass es gab eine Varianz mit einer Warning für 24 Milligramm, es war aber MDMA drin, aber 130 Milligramm, viermal so viel, wie draufsteht. Ich verstehe nicht, wie das passiert ist. Und dann gibt es dann noch eine Variante und da steht einfach nur Achtung Pharao drauf. Ja, der Fluch der Pharaon warnt dich vielleicht vor der Varianz dieser Pillen. Aber es ist... es könnte sogar schlimmer sein. Das hier ist das die populärste 2CB-Pillendesign. Und es steht sogar drauf, das ist wirklich nett. Und dann in der Schweiz haben sie leider nicht den richtigen Drogennamen raufgeschrieben. Also was man hier lernen kann, Vertraut nicht, was auf den Pillen steht. Nehmt nur Pillen, wo ihr wirklich wisst, was drin ist. Und das Problem mit Pillen in generell ist, du weißt nicht, wie viel da drin ist. Für Ecstasy und MDMA ist es vielleicht eine bessere Idee, das in Kristallform zu nehmen und kriegen. Und die sind ungefähr 80% pur normalerweise und dann kann man da ein bisschen besser einschätzen. Oder man könnte ganz viele Pillen kaufen, die ganzen in ein bisschen Puder zusammen drücken und dann beim Drogentesten gibt es ein besser lesbares Ergebnis. Wenn ihr nachschauen wollt Testergebnissen, oh nein, das habe ich zu weit geklickt, ich will noch nicht verraten, was am Ende vorkommt. Diese App hier ist kostenlos und wird als Volontärprojekt betrieben. Das ist der beste Ort, um zum Beispiel Blutanischer nachzugucken und zu gucken, wie das in deiner Umgebung ist. Also, vielleicht hat es euch demonstriert oder die Menschen, für die das angeht, hat es gezeigt, dass es wichtig ist, diese Daten zu veröffentlichen, und es sollte für auch die nicht die alle Daten veröffentlicht werden.
Okay, wir sind ganz weit runter abgestiegen, bis in die tiefsten Katakomben. Es gibt bestimmt Fragen aus dem Publikum, oder? Wir haben schon ein paar Fragen hier, einige Fragen hier. Mein anderer Harold bringt euch gleich das Mikrofon.
Hallo, habt ihr irgendwelches Ketamin analysiert?
Nein, also die Herausforderung ist wirklich, dass viele der Samples sind nicht veröffentlicht und Ketamin ist vermutlich meistens nicht besonders verunreinigt. Es gibt also nicht so viele Daten dazu. Was jemand machen sollte, wäre ein FOIA-Request, Anfrage, frag den Startanfrage an das Berliner Forensiklabor, Labor zu schicken, dass man diese Daten da mal rausbekommt. Aber bis wir diese Daten nicht haben, haben wir leider keine Grundlage. Danke.
Könntest du uns vielleicht ein bisschen erzählen über die Probleme, die du aus einer statistischen Perspektive hattest?
Okay, zunächst, ich bin kein Statistiker. Mein Background ist in Information Design und natürlich Interesse für das Gebiet. Ich bin sehr interessiert am Feedback von Leuten. Und der komische Graph, den ich vielleicht die Tusi gab, der war halt nicht so ganz sauber, einfach weil es eine ganz kleine Menge gab. Ich glaube, die größte Herausforderung aus dem statistischen Aspekt heraus, ich bin froh über dieses Dablam. Und das ist einfach so ein kleines Sample, es ist kein repräsentatives Sample. Es gibt natürlich jede Menge Biases, wer bringt wo was hin, warum zu Drug-Checking, wer nicht und so weiter. Wir kennen diese Barrieren. Alles, was wir innerhalb von anderthalb Jahren an Daten zusammengetragen haben, wird vermutlich in Berghain an einem Wochenende konsumiert. Die Frage ist halt, welche sich befortwährenden Trends wir haben, die man davon ablesen können. Und ich hoffe natürlich, dass wir mehr Daten bekommen.
Hallo, danke für den wundervollen Talk. Ich habe zwei kleine Fragen. Zuerst, die Website, die du gezeigt hast, ist die öffentlich erreichbar?
Also, ist eine Internet-URL. Insofern ist sie offen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich befinde mich im Gespräch mit Leuten, die hinter dem Drug-Checking-Team sind. Es gibt auch eine Variante oder Übersicht für 2CB. Ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass sie vielleicht nicht mögen, was wir hier machen können, und dementsprechend auch meinen Zugriff auf diese Webseite vielleicht sich ändern könnte für mich oder für andere.
Und die zweite, die Frage ist, der Graph, den du gezeigt hast von dem Blue Punisher Pills, einer dieser Pillen hat einen Peak auf 220. Vielleicht hat dieser Peak den Grund an der Covid-Pandemie, dass dann da vielleicht ein vernünftig
ist absolut kann. Möglich natürlich, dass das zu einer anderen Verteil, dass es zu einer Unterbrechung gewisser Marktstrukturen gesorgt hat und ein Reset ausgelöst hat. Aber seitdem ist es auch nicht besonders gewachsen. Vielleicht ist es einfach so, dass vielleicht so eine natürliche Grenze erreicht wurde. Der Preis ist sehr stabil geblieben von Exit-Tabellen und es hat einfach keinen Sinn gemacht, noch mehr und mehr reinzutun. Das wäre so ein bisschen meine Überlegung dazu.
Eine kleine Frage. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du hast die Daten hast du auf den Warnungen basiert.
3MMC, 2MMC habe ich natürlich, könnt ihr mir die Ergebnisse geben, die keine Warnung verursacht haben. Kannst du das Mikrofon vielleicht noch einmal kurz rübergeben?
Ich habe mich nur gewundert, warum so viele Pillen mit so weniger Dosis, ob die aus den Warnungen kommen.
Drug Checking Berlin veröffentlicht so gut wie jedes Ergebnis ihrer Ergebnisse. Hochdosierte, extra besonders gering dosierte Pillen. Dann haben sie sich letztendlich entschieden, nee, lass alle. Alle Daten veröffentlichen, die wir haben. Seit dem Taliban-Übernahme in Afghanistan gab es natürlich einen Einbruch der Opiumproduktion und jetzt sieht man, dass jede Menge Fentanyl, häufiger Fentanyl gefunden würde. Aber ich denke, dass es falsch positive handelt, weil es auf Schnelltesten anders regiert wird. Also ich kann dazu nur sagen, dass Drug-Checking keinerlei positives Ergebnis für Fentanyl-Ergebnissen testen. Wir haben es gar nicht gesehen. Heroin auf Heroin wird sehr, sehr selten getestet, aber wir können sagen, dass Fentanyl in der Berliner Partyszene noch nicht angekommen ist. Aber vermutlich sind Leute, die Heroin haben, nutzen weniger geduldig, um halt mal so um sowas abzuliefern, ein paar Tage zu warten. In ein paar dieser Tests, die wir gefunden haben, wurde es. Also Fentanyl wird einfach sehr selten gefunden. Es wird ganz selten mal als Beimischung gefunden. Was es natürlich gibt, sind diese Pflaster, die mit Fentanyl gibt. Und da sehen wir. Und wir sehen eine Verunreinigung von Heroin durch Fentanyl. Es gibt natürlich diese Befürchtung bis jetzt, aber bis jetzt haben wir es noch nicht gesehen. Und außerdem können wir es auch schwer vorhersehen, wie sich das entwickeln wird. Es stimmt, dass die Taliban natürlich die Mondproduktion wirklich eingeschränkt hat, aber insofern jetzt wechselt es halt wieder rüber nach Myanmar, wo viel Produktion jetzt einfach klar ist. Wir gucken uns das weiterhin genau an, aber Stand heute kann ich sagen, dass es überhaupt gar keinen Grund gibt, in Panik zu verfallen.
Also du hast uns ein paar sehr hochdosierten Pillen gezeigt. Ich habe mich gefragt, ob du ein bisschen nachgeschaut hast, warum das kommt, also warum, weil das mit der Dosierung nicht ganz wirtschaftlich ist.
Also hauptsächlich denke ich, dass die Produktion einfacher und billiger geworden ist. Es gab viel mehr Produzenten und die standen in Konkurrenz zueinander. Und diese Drug-Checking-Ergebnisse ist eine Art unbeabsichtigte Werbung für die verschiedenen Produzenten. Und das Ganze führt dazu, jeder will natürlich die Pille mit der höchsten Dosierung haben. Und das ist so ein bisschen vielleicht die Überlegung dahinter, die ich habe. Aber es war natürlich auch irgendwo klar, dass es, wenn es keinerlei ökonomischen Sinn mehr macht, für den einzelnen Produzenten weiter die Dosis zu erhöhen. Wir haben eine Frage aus dem Internet.
Yes, hello. Question from the
Internet. Frage aus dem Internet. Gibt es auch LSD-Tests, die durchgeführt werden?
Ja, es werden noch LSD-Plotter getestet. Für LSD weiß ich nicht, ob da auch Ergebnisse dabei sind, die nicht veröffentlicht werden. Müsste man nochmal nachfragen. Ich habe mir diese Daten bisher noch nicht angeguckt. Ich habe aber bemerkt, dass die durchschnittlichen Bewerten, aber die Werte, die getestet werden, sie liegen weit unter dem, was die Leute erwarten. Also die Leute erwarten 100 Milligramm und das ist meistens so in den 70ern. Und Menschen haben vielleicht auch die falsche Vorstellung, dass sie eine höhere Dosis nehmen wollte, aber vielleicht wollen sie in Wirklichkeit gar nicht so eine hohe dosierte Dosis.
Ich habe eine weitere Frage. Wie viele Testen werden denn durchschnittlich pro Substanz getestet?
Pro Substanz, ich weiß nicht. Ich könnte es mir in der Datenbank nachkommen. Ich weiß, dass Katinone, die auf Platz 1 liegt, dem gefolgt von MDMA. Aber klar, in dieser komischen Situation, die wir rund um Katinone haben, wollen die Leute das natürlich auch eher testen. Und den Rest, da gibt es nicht wirklich viele Tests. Nicht viel LSD. Insgesamt wurden vielleicht 3000 Tests durchgeführt und davon wurde ungefähr die Hälfte veröffentlicht. Ja, und also 60% der Testergebnisse führen dazu, dass eine Warnung ausgesprochen wird.
Ja, du hast von 2 CB und 5 erwähnt. Bei mir war es eine 2-CB-Variante sehr bekannt. Wurden die schon analysiert? Ist die immer noch populär?
Ich glaube nicht, dass es im Moment noch viel benutzt wird. Es gibt es in so holländischen Research Chemical Shops, die natürlich unterschiedliche Varianten davon verkaufen. Aber 2CE ist das, was einfach am bekanntesten wurde. Es war zunächst ziemlich unbekannt und jetzt ist es quasi zum Standard der Dealer im Club geworden. Ob das rationalen Hintergrund hatte, weil die Leute es so geliebt haben, oder ob es einfach nur ein gewisses Interesse hervorgebracht hat. Aber insgesamt sehen wir, dass sie in den Testergebnissen nur super selten auftauchen.
Hallo, erstmal danke für den Talk. Meine Frage ist also problematisch vielleicht. Ich bin mir nicht ganz sicher über die Signifikanz der Daten von Molds. In meiner Erfahrung oder von dem, was ich gehört habe, benutzen viele BenutzerInnen Molds als eine Marke, aber es ist eigentlich einfach nur eine Form, in der sie kommen, in der sie disponiert werden. Und ich frage mich, was deine Meinung dazu ist. Ich verstehe das aus der Testperspektive. Die Art und Weise, wie diese Produkte kategorisiert oder differenziert werden, ist das irgendwie eine sehr schlechte Einsicht auf diese Daten.
Ja, also dem kann ich zustimmen, dass wie die Presse darüber berichtet hat, war komplett falsch, als wenn es so quasi um ein einheitliches Produkt gehen würde. Ob man das überhaupt das als Standardgruppierung nehmen sollte, ist wirklich schon eine Frage. Das ist da, wo meine Analyse angefangen hat. Blutbrandstein ist gefährlich und ich will mir das halt angucken. Aber für die selteneren Varianten wird es mehr vorhersehbar, die Datenlage mehr aus. Aber trotzdem von Batch zu Batch, von Lieferung zu Lieferung kann es sich unterscheiden. Sie haben keine hohen Produktionsstandards, sie mischen einfach irgendwas zusammen und führen keinen Test durch. Ja, sie machen kein Drug-Checking selbst. Also eine Sache, natürlich kann man einfach so eine Presse aus China bestellen und jeder kann natürlich irgendwie so anfangen. Aber die Visualisierung, die ich gezeigt habe, mit dem grünen Heineken und den Teslas, es gibt gewisse Zusammenhänge, wo also quasi das Logo und Inhalt übereinander stehen, aber es gibt halt auch ganz andere Filme. Okay, was überhaupt für eine beschissene Scheiße, warum packen die immer irgendwelche Corporate-Logos drauf, anstatt irgendwie vielleicht was Interessantes, Lustiges. Aber wenn man sich ganz genau die Presse anguckt und die, ist eine der Möglichkeiten, natürlich das schon zu unterscheiden. Und ja, ist ein Grund. Ich will aber natürlich auch ein bisschen Spaß hier mit Daten haben. Natürlich, wir sind uns bewusst, die meisten Leute werden kein Drug-Checking benutzen, aber benutzen kein Drug-Checking. Es macht Sinn, integriert zu sein in gewisse Harm-Reduction-Möglichkeiten eingesetzt zu werden. Und selbst wenn man irgendwie sieht, ja, das wird irgendwo in diesem Teil Europas verkauft, dann kann man schon ungefähr es abschätzen, aber es mischt sich natürlich auch stark.
Irgendwelche andere Fragen da drüben?
There is someone more reachable for me.
Da ist jemand näher bei mir dran. Nur eine ungefähre Einschätzung. Wie viel kostet es im Vergleich zu dem, was auf der Straße so verkauft wird?
Meinst du Großmarktpreise? Also eine einzelne Pille? Also ich versuche einfach nur die Gewinnmarge abzuchecken. Wer macht die meiste Kohle? Der Hersteller oder der Verteiler? Die EU-Drug-Administration und haben ungefähr so Großhandelspreise für ein Kilo MDMA angenommen. Das kann man einfach mal googeln, EU Drug Agency MDMA, da gibt es diese Preise. Ich kann nicht genau sagen, wo sie diese Daten her haben oder wie akkurat die ist, wie aussagekräftig die sind. Aus dem Kopf würde ich sagen, an jeder Stelle der Lieferkette gibt es einen Faktor von ungefähr 5 und des Fünffachten. Und es kommt total darauf an, wie lange die Kette ist. Wenn es natürlich viele Stationen hat wie Kokain, ist anders, als wenn irgendwas aus China kommt.
Also als ich mir das kleine Gedruckte angeschaut habe von diesen Patentdrücken, von diesen Tests, ich frage mich nur, ob es eine chemische Gründe gibt für.
Gute Frage. Ich glaube, das ist vor allem eine politische Entscheidung. Man muss sehr lange darum kämpfen, bis überhaupt dieser Rahmen geschaffen wurde. Man wollte halt einen ganz gewissen Markt ansteuern wollte und man der Politik natürlich auch einen gewissen Nutzen versprochen hat. Und das erlaubt ihnen erstmal in Kontakt mit Nutzen von Drogen in Kontakt zu kommen, bevor sie irgendwie bei ihnen in der Notaufnahme auftauchen. Und das Ganze ist eine sehr privat fernwarnende Ausgestaltung des Ganzen, dass man so viel Drogen abgehen kann. Aber es gibt natürlich Public Health Data, die uns Informationen gibt über Steroide. Und die Leute, die Steroide injizieren, sind offensichtlich nicht so hoch. Also sie wollen vielleicht sich eher um die Clubszene als vielleicht irgendwie die Fitness- oder sonstige Szenen Gedanken machen. Aber es gibt halt einfach nur ganz wenig Möglichkeiten für das Drug-Checking. Und auch hier ist der Flaschenhals, die soziale Beratung, die damit dann hergeht. Sie wollen einfach den Bereich, auf den das Ganze angewandt wird, für die das Ganze auch angeboten wird, minimieren. Es gibt ganz viele. Man kann auch nicht mal auf Cannabis testen, wenn man ein quasi ein künstliches Cannabinoid erwartet. Also die Möglichkeiten außerhalb des vorgestellten Bereichs zu testen sind sehr gering.
Danke für den Talk. Ich habe eine kleine Frage. Was denkst du, ist die Varianz der Dosis in einem Satz, einem Produktionssatz? Ist sie relativ klein oder kann sie auch größer sein?
Das ist eine exzellente Frage. Die Frage habe ich mir selber gestellt, als ich mir hier das Ganze angeguckt hatte. Und ich habe den Vorschlag gemacht bei Drug Checking Berlin. Warum wollt ihr nicht mal irgendwie mal 10 Pillen zur gleichen Zeit testen, um dann mal zu gucken, wie die Varianz ist? Warum? Die Antwort war, nee, das sollte der Zoll machen, weil die finden natürlich große Mengen an Pillen, also die werden eigentlich dafür verantwortlich. Aber mich würde es auf jeden Fall sehr interessieren, was dabei rauskommt. Ja, also einfach 10 Pillen Ja, also pro Lieferung akzeptiert Drug Checking übrigens sowieso nur zwei Substanzen oder zwei Samples. Selbst wenn der gleiche Produzent mit der gleichen Presse eine Woche später das gleiche nochmal, wird es sich verändern. Wird die Mischung einfach eine andere sein. Und es gibt sogar einen Effekt, der heißt irgendwie Chocolate oder Schokoladenkeks oder Test. Da bleibt was an der Reite, an der einen Seite kleben und dann wird es anders.
Denkst du, eine Hautorität zum Testen wäre das in deinem Sinne?
Alles, wo natürlich ein Verfahren eröffnet werden soll, wird das getestet. Und es wird natürlich nicht jede getestet, sondern eine quasi als Beweismittel getestet. Und das forensische Labor, das für die Polizei oder für andere, für das Gesundheitsamt was testen muss, sie sind verantwortlich für das Testen. Also Zoll und Polizei sind nicht besonders interessiert daran, diese Daten zu veröffentlichen, die vielleicht helfen würden, dass auch Safer-Use eher möglich ist.
Hast du eine Idee, wie viel ungefähr eine Testrunde kostet? Also wir haben ja gerade gelernt, wie der Unterschied zwischen den Preisen ist. Wie viel kostet so ein Test? Ich will nicht spekulieren, ich wüsste es nicht wirklich. Also das Equipment, die Menschen, die da arbeiten, wie viel davon getestet wird, wie viel davon an Chemikalien verbraucht wird. Und vor allem die Menschen, die Menschen begleiten, die diese Drop-Offs machen, das ist ein großer Kosten.
Weitere Fragen? Alle scheinen, alle lassen quasi erstmal den Eindruck wirken. Guckt die da an und vielen Dank.